Das habe ich auch oft erlebt, dass zu viele Personen quasi involviert sind, wenn wir darüber sprechen, über den Hiring Manager. Vielleicht noch eine Person aus dem letzten Vorstellungsgespräch, Interview. Dann noch der Buddy, der vielleicht schon bestimmt wurde, der fürs Onboarding dann tatsächlich da ist. Dass man da auch die Fäden zusammenziehen muss und sagen muss, liebe Leute, schaut, dass es alles über HR geht, bis wir euch aktiv mit einbeziehen. Weil ab jetzt fängt unsere Aufgabe an, damit wir sicherstellen können, dass das Onboarding so reibungslos wie möglich stattfindet.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast und der vierten Folge unserer zweiten Staffel Retention. Hallo, liebe Annika.
Hallo, liebe Anjali. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder über HR zusammen sprechen.
Annika, ich hatte überlegt, dass einer der Gründe, warum ich mich immer so auf unsere Podcast-Folgen freue, ist, weil...
Bin ich.
Auch das. Du bist es, aber auch, weil ich finde ganz toll, dass wir uns immer nur Leute einladen, die wir fachlich als auch menschlich fantastisch finden. Und deswegen freue ich mich seit Wochen auf die aktuelle Folge aus drei Gründen. Und zwar erstens reden wir über eins meiner Lieblingsthemen. Zweitens bist du wieder dabei. Und drittens ist meine absolute Lieblingspersonalbetreuerin dabei.
Ich kann dir total zustimmen und ich finde, das hört man auch, Eigenlob, Achtung an unserem Podcast, dass wir immer nur Leute wirklich da haben, mit denen wir aus tiefster Seele auch Lust haben, uns zu unterhalten und mit denen es einfach richtig Spaß macht. Jetzt möchte ich ankündigen, wer unsere heutige Gästin ist, und zwar ist das die Daphne. Daphne und ich haben ganz lange bei About You zusammenarbeiten dürfen. Sie hat dort die Payroll und People Operations und Relocation am Ende verantwortet. Daphne ist ebenfalls dieses Jahr in einen anderen Job gewechselt und verantwortet jetzt den gleichen Scope bei Karl Kühne, dass jeder Mensch, der schon mal im Supermarkt gewesen ist und gerne Gewürzgurken isst. Diese Person kennt Karl Kühne als Unternehmen natürlich. Viele eingelegte Sachen, Grillsoßen produziert dieses Unternehmen. Ich bin selber großer Fan. Daphne hat da den gleichen Scope und digitalisiert derzeit zusammen mit ihrem Team Lohnabrechnungen und HR-Prozesse. Und jetzt habe ich schon extrem viel erzählt und gebe einmal rüber herzlichstes Willkommen von unserer Seite, liebe Daphne. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank für das Intro, liebe Annika und liebe Anjali. Ich freue mich auch dabei zu sein, endlich in Staffel 2. Ich habe auch lang genug gewartet, dass wir hier in diesem Kreise zusammensitzen dürfen. Und ich freue mich, dass wir heute Zeit haben, über alles zu sprechen, was uns in den Sinn kommt, wenn es um HR-Admin geht.
Ich wusste nicht, dass die auch Gurken machen. Das geht jetzt leider doch nicht, weil ich komme aus Berlin und clearly darf ich nur Spreegurken gut finden.
Nee.
Sorry. Du weißt Nein. Es nicht, Annika, du warst noch nie in Berlin, du warst noch nie im Spreegurkenland.
Ich war noch nie in Berlin. Dieses Berlin sagt mir gar nichts. Also ich, um das kurz zu revidieren, ich bin großer Karl Kühne-Fan. Es geht so weit, dass ich Daphne noch letztens an meinem Samstagseinkauf, ja, freitagsabends oder samstags ist immer Einkaufstag, und habe mir da das Schlemmertöpfchen von Karl Kühne geholt, und zwar die eingelegten Gurken leicht mit Chili verfeinert. Ein Traum.
Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Man muss das dazu sagen, Freunde, sonst denken die, wir bekommen Geld von Kühne. So, und warum reden wir heute über Personal-Admin, wenn wir doch in der Retention-Staffel sind? Und zwar habe ich immer das Gefühl, dass es natürlich die Personalbetreuung gibt und Sachen, die wir als HR im Admin machen müssen. Also die Gehaltsabrechnung muss richtig sein, sonst müssen wir ja gar nicht über Retention reden. Oder wie seht ihr das?
Ich glaube, dass vor allem der Admin-Bereich, der auch leicht unterschätzt wird, wir haben es in einer vorherigen Folge auch gehört, dass die Wertschätzung für den Admin-Bereich oft nicht so da ist, wie er sein sollte, die Basis ist. Ich glaube, es ist mit die messbarste Basis tatsächlich im HR, wenn wir darüber sprechen, dass wir Mitarbeiter vom ersten Vertragsentwurf bis zum tatsächlichen Austritt betreuen und wir auch messbar sind an, wie richtig ist die Gehaltsabrechnung und alles drumherum, Benefits. Wir sind für die Mitarbeiter da, wir sind der interne Dienstleister, stehen zu Wort und Stelle. und sind intern immer da und auch irgendwie die Muttis im Unternehmen sind, so fühle ich mich immer. Daher ein wichtiges Thema tatsächlich.
Also ich sage immer so schön von Arbeitsvertrag bis Zeugnis. Auf der einen Seite haben wir diesen Administrative Expert, also das muss einfach funktionieren, das Operative, aber auch den Employee Champion. Und damit springen wir wahrscheinlich gleich in den Unterschied zwischen HR und People und Culture. Der administrative Expert kann sehr gut HR machen, aber du kannst, und darüber würde ich heute gerne reden, Personalbetreuung auch so machen, dass die Retention fördert und du der Employee Champion bist.
Ich finde das einen sehr, sehr guten Blick drauf. Und gerade was Daphne sagt, ich finde es so spannend, wie sehr der Bereich Administration eigentlich von vielen Menschen unterschätzt wird. Natürlich, es wird kein Mensch kündigen, weil er oder sie sagt, Mensch, dieser eine Prozess ist aber irgendwie nicht cool gelaufen. Nichtsdestotrotz, wenn ich so auf meinen Werdegang zurückschaue, Themen, die ich in Unternehmen auch echt noch negativ im Kopf habe, gerade zu meinem Austritt, sind immer ganz, ganz eng Operations getrieben gewesen, wo ich sage, Mensch, war das oft die letzten Meter, bevor ich das Unternehmen verlassen habe, ein unwertschätzender, komischer, komplizierter Prozess. Ich persönlich finde, dass solche Prozesse auch total viel Schaden im Nachgang bei einer Person verursachen können. Deswegen stimme ich euch da absolut zu.
Eins der Herausforderungen für HR insgesamt, aber auch für die Admins ganz besonders ist, es wird nie auf dich projiziert. Also es ist nie, die Daphne hat jetzt einen blöden Prozess aufgesetzt, der vielleicht nervig war beim Austritt. Also warum muss ich den Laufzettel ausfüllen? Die Daphne macht es so umständlich, sondern das ist immer 100% das Unternehmen. Also ich würde das nie differenzieren. Ich würde auch nie sagen, oh, der Arbeitsvertrag war jetzt blöd formuliert von der HR, sondern das ist für mich das Aushängeschild vom Unternehmen. Und damit so ein krasses Kulturthema. Und deswegen glaube ich, Daphne, du hast total recht, dass es so unterschätzt ist. Aber wollen wir mal vorne anfangen? Was gehört denn für euch zu den Aufgaben der Personalbetreuung?
Ich starte mal. Mal sehen, wo ich mich verliere. Je nachdem, wie Unternehmen aufgesetzt sind, das erlebe ich tatsächlich anders jetzt gerade bei der Karl Kühner KG als bei About You oder vorherigen Unternehmen. Für mich beginnt die Personalbetreuung in dem Moment, wo das Recruiting ans HR abgibt, also an den administrativen Teil und HR den Erstkontakt aufnimmt, quasi aus administrativer Seite, alles, was vorher besprochen wurde, quasi das zu verschriftlichen und dem Mitarbeiter ein gutes Gefühl zu geben und ihn dann auch onzuboarden. Also bis der Mitarbeiter tatsächlich physisch startet, das ist immer das Ziel. Und dann reden wir vom Employee Lifecycle, vom klassischen. Also alles, was Vertragsveränderungen anbelangt, also das ganze Dokumentenwesen über, wir rechnen denjenigen fachgerecht ab, also die Payroll. Alles, was beispielsweise, hatte Adela ja schon in der vorherigen Folge auch erzählt, das Thema Relocation und Global Mobility anbelangt. Wenn wir Mitarbeiter haben, die darüber hinaus Paperwork benötigen, wenn es um Aufenthaltstitel und so weiter geht, bis zum Offboarding, bis zum tatsächlichen. Und das, was Annika eben gesagt hat, würde ich noch erweitern. Also auch über den Austritt hinaus, wenn wir über Bescheinigungswesen sprechen oder auch Fragen, die Mitarbeiter im Nachgang haben. Für mich ist dann nicht nur das Austrittsdatum als solches dann das Ende der Personalbetreuung, sondern auch darüber hinaus. Das sollte immer als Dienstleistung verstanden werden. Ich glaube auch, dass viele den Bereich Personalbetreuung wirklich nur als Dokumentenschreiber oder wie man auch immer man es nennen möchte, sehen. Ich glaube aber, dass wir viel mehr darüber hinaus sind. Wir kümmern uns darum, dass Dinge auch arbeitsrechtlich gut abgewickelt werden. Also wir sind ja auch interner Dienstleister für die Businesspartner, je nach Modell. Also auch da checken wir gegen, sind das zweite Augenpaar, was draufschaut und guckt, wie können wir das eigentlich machen? Wenn ich zurückdenke an den IPO bei About You oder die Ausgründung von weiteren Gesellschaften, dann war
also
es immer...
Also als About You an die Börse gegangen ist, ne?
Richtig. Ist da auch viel adminseitig angefallen, was im HR liegt. Und ich glaube, das nehmen die wenigsten extern, aber auch intern innerhalb des Unternehmens war. Und da nimmt HR und vor allem die Personalbetreuung eine wichtige Rolle ein.
Ich finde das auch, wie du sagst, dann für mich aber auch das ganze Abwesenheitsmanagement, also Urlaub, Tracking, Krankheit, Was ich immer noch ganz, ganz wichtig finde, ist alles drumrum. Also für mich, und ich bin, Disclaimer, nicht der Riesenfan vom Business-Partner-Modell, deswegen, ich habe immer die Erwartung gehabt, ich möchte, dass die Betreuung meine Anlaufstelle ist für alles, was mit meinem Employee Journey zu tun hat. Also alles, was ich im Unternehmen erlebe, was jetzt nicht total fachlich ist, möchte ich HR als Ansprechpartner sein. Und das bedeutet für mich von, ich habe da mal eine Frage, im Arbeitsvertrag steht der und der Satz, wie meint ihr das denn? Bis aber auch hin zu, was mache ich denn, wenn ich irgendwie ein Thema mit meinem Chef habe? Wie geht's mir insgesamt? Wie läuft das denn mit dem Probezeitende? Das sind für mich alles Themen, die ich lieber bei der HR sehe, als zum Beispiel bei der Führungskraft, was es ja auch ganz oft gibt. Ich habe zum Beispiel jemanden gefragt, ob er mit mir über Personalbetreuung im Krankenhaus redet. Und dann wurde mir gesagt, es gibt keine HR in Krankenhäusern, das läuft alles über den Chefarzt. Und dann sage ich, ja, aber wer berät dich denn mit dem Vertrag? Wer schreibt dir den? Ja, das macht der Chefarzt. Ja, und mit der Befristung? Ja, das rede ich mit dem Chefarzt. Und da sitzt da wirklich eine Abrechnerin, also im Steuerbüro. Und das ist alles, was die machen.
Schwierig.
Aber Anjali, vielleicht kannst du auch nochmal diese Lieblings- oder meine Lieblingsanalogie verwenden, die du immer nennst, auch wirklich zum Thema Employee Lifecycle Management durch halt eben die HR-Betreuung. Und zwar der Jenga-Turm, das wiederkehrende Bild ist. Hast du doch diese schöne Analogie mit dem Hotel?
Ja, für mich ist es ja gerade nicht die Hotel-Analogie, weil eigentlich möchte ich, dass es genau so ist. Ich möchte, wie beim Hotel du immer eine Ansprechperson hast, würde ich das auch in der HR haben wollen. Und was die Annika meint mit meiner Lieblingsanalogie ist eben, dass ganz oft, wenn du ins Hotel gehst, drehen die total durch und tragen dir die Koffer rein und nee, jetzt füll doch hier noch was aus und können wir ihn noch. Und bei der Abreise ist denen scheißegal, wie du deinen Koffer in dein Auto kriegst. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir sind ja noch gar nicht beim Austritt.
Stimmt, wir sind noch gar nicht beim Austritt, sondern wir sind bei wirklich vielen strategischen Großprojekten im Unternehmen. Wie Daphne gerade sagte, ein Börsengang, irgendwie die neue Eröffnung von Offices. Es wird eine neue lokale Entity gegründet. Also wirklich Themen, wo man, finde ich, von Anfang an einmal sagt, das sind ja kernstrategische Fragestellungen, die bei Geschäftsführung und der Strategieabteilung liegen. Die Umsetzung im Nachgang läuft ganz, ganz, ganz stark über eine gut aufgesetzte People Operations Abteilung und das Gleiche natürlich nochmal im Finance. Nichtsdestotrotz möchte ich das einmal super deutlich sagen, dass viele Leute das einfach vergessen. Das ist einer der Kernwerttreiber dahinter, dass diese Prozesse laufen und sitzen. Und wenn alles gut läuft, dann merkt man meistens gar nicht, was alles an Arbeit gelaufen ist. Wirklich merken, was passiert, wenn man eine solche Abteilung nicht hat, tut man erst, wenn irgendwas vor die Wand fährt.
Ich würde gerne sogar noch einen Schritt früher anfangen, weil das sind ja die großen Projekte. Also das ist ja der Merger und die neue Entity. Ich würde gerne einmal ganz vorne anfangen. Und zwar, wie Daphne schon gesagt hat, Recruiting hat einen tollen Job gemacht und hat jemanden eingestellt. Und dann kriegst du ja das erste schriftliche, rechtlich relevante von der Personalbetreuung. Das heißt, dieses ganze Thema Arbeitsvertrag, Welcome-Mappe, welche Unterlagen kriege ich mitgeschickt, ist für mich schon das Erste, was ganz, ganz oft unterschätzt wird bei der Personalbetreuung. Ich erlebe sehr, sehr oft, gerade auch in der Beratung, wo ich ja sehr viele Arbeitsverträge sehe, dass Recruiting sehr, sehr freundlich ist, dass die sehr, sehr positiv sind. Die erzählen einem, wie New Work das Unternehmen ist. Und dann kriegst du einen Arbeitsvertrag von 1612, in dem praktisch steht, du darfst nicht über dein Gehalt reden, du trittst dein Recht am eigenen Bild ab, der Bonus wird auch nur bezahlt, wenn du das ganze Jahr da gewesen bist. Urlaub gibt es praktisch erst nach der Probezeit und dann auch nur festgelegt vom Vorgesetzten. Dann geht es ja weiter mit dem Onboarding und Buddy. Vielleicht können wir da einmal kurz drüber reden, wo der Unterschied für euch ist zwischen People und Culture und HR. Vielleicht fangen wir da vorne mal an.
Was du ansprichst, ist ganz wichtig, weil oft weist auch die Personalbetreuung nicht oder bekommt nur Randinfos, was wurde vorher besprochen, aber mit welchem Kandidaten wir es zu tun haben, wissen wir auch oft nicht. Das heißt, wir müssen auch immer individuell schauen, welche Nachfragen kommen. Was braucht der Mitarbeiter eigentlich darüber hinaus noch von uns, was wir vielleicht gar nicht wissen, wenn wir über das ganze Thema Relocation sprechen? Der Mitarbeiter zieht vielleicht in eine neue Stadt und muss einmal von uns abgeholt werden. Wo finde ich eigentlich denn vielleicht eine Wohnung und welche Hilfestellung können wir bieten? Wie sieht's eigentlich aus mit einer Bahncard und bekomme ich eigentlich ein Handy? Also wir tappen ja eigentlich immer im Dunkeln bis zum ersten Kontakt mit dem Mitarbeiter. Und müssen uns dann individuell darauf einlassen, bis derjenige geonboardet wurde. Und damit nehmen wir eine wichtige Rolle ein im HR, fürs Unternehmen, aber auch dem Fachbereich gegenüber, weil der Fachbereich brennt oft dafür, dass die Leute so schnell wie möglich geonboardet werden, pushen auch viel, wenn es um Themen geht, wie schnell können wir den eigentlich onboarden, am liebsten immer zu morgen, dass es da aber Prozesse im Hintergrund gibt. Wir müssen denjenigen für die Payroll anlegen, aber auch Hardware bereitstellen und uns darum kümmern, dass derjenige einen Arbeitsplatz hat. Dann ist das ein enormer Druck, der auch aus dem Fachbereich herausgeht.
Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, liebe Daphne. Man muss da manchmal vielleicht auch der Advokat des neuen Mitarbeitenden sein, weil der Fachbereich sagt, können wir den nicht jetzt schon einstellen? Der braucht doch den Urlaub nicht. Kann der nicht früher aus dem Vertrag raus? Können wir dem jetzt schon was schicken? Kann ich den schon mal anrufen? Das ist für mich immer so ein klassischer Personalbetreuungsperspektivenwechsel, wo man sagt, ich bin auch diejenige, die sich jetzt einmal in die Situation des Bewerbenden oder des Mitarbeitenden versetzt und sage, wie fühlt sich das denn für den an? Ja, auch ähnlich mit, auch ein Betreuungsthema, kannst du mir mal die Handynummer von dem geben, damit ich den im Urlaub anrufen kann? Oder rufst du den mal an?
Das stimmt. Und auch dafür zu sorgen, dass die Kommunikation so transparent und gebündelt wie möglich stattfindet. Das habe ich auch oft erlebt, dass zu viele Personen quasi involviert sind, wenn wir darüber sprechen, über den Hiring Manager, vielleicht noch eine Person aus dem letzten Vorstellungsgespräch, Interview, dann noch der Buddy, der vielleicht schon bestimmt wurde, der fürs Onboarding dann tatsächlich da ist, dass man da auch die Fäden zusammenziehen muss und sagen muss, liebe Leute, schaut, dass es alles über HR geht, bis wir euch aktiv mit einbeziehen, weil ab jetzt fängt unsere Aufgabe an, damit wir sicherstellen können, dass das Onboarding so reibungslos wie möglich stattfindet und der werdende Mitarbeiter nicht verschiedenste Kontaktpersonen hat und nicht weiß, wo er gut aufgehoben ist. Also da übernimmt dann der Admin eine tragende Rolle bis zu dem Zeitpunkt, wo der Mitarbeiter wirklich physisch bei uns startet.
Vielleicht noch einmal auf mein Lieblingsthema Arbeitsvertrag. Wie sind denn eure Arbeitsverträge formuliert? Also ich möchte jetzt nicht, dass mir jemand 8 Seiten vorliest, aber ich glaube, ihr versteht. Wie seht ihr eure Arbeitsverträge?
Wir haben unseren recht kurz und bündig gehalten. Wir sprechen mit du an, wir sprechen aktuell noch neutral an, also männlich-weiblich divers, also Mitarbeitender und sagen dann, die männliche Form wird quasi stellvertretend für andere Geschlechter auch genutzt. Bei About You hatten wir das zum Beispiel schon umgeändert, dass Personen wirklich vorher im Vertrag sich selber auswählen konnten, hey, mit welchem Pronomen möchtest du gerne angesprochen werden? So. Das sind, glaube ich, die beiden Themen, die mir jetzt in Richtung, wie bauen wir Arbeitsverträge auf, einfallen, wo wir auch bei Statista noch mehr zu hingehen werden, diese Prozesse noch ein bisschen inklusiver und einfacher zu gestalten. Ansonsten, was fällt mir noch dazu ein? Digital. Wir versuchen alles, was geht, möglichst digital zu haben, digital unterschreiben zu lassen, wo immer es geht. Ne? Wir wissen alle, in Deutschland nicht immer möglich bei allen, ich sag mal, Vertragsarten, wenn auch schon besser geworden.
Soll wohl auch noch besser werden.
Und so Themen wie irgendwie Bonus erst oder Urlaubsanspruch nach der Probezeit oder sonst was, sowas steht selbstverständlich bei uns nicht drin. So, also wenn jemand Urlaub nehmen möchte, bleibt der Person irgendwie völlig selbst vorbehalten, ja, wenn man sagt, man macht in der Probezeit Urlaub, dann bitte, ich persönlich rate sogar dazu, weil sorry, das ganze Thema, einen neuen Job anzufangen, ist derartig anstrengend und ich halte es ehrlich gesagt auch für total ungesund, dann in diesem anstrengenden halben Jahr der Person noch zu verbieten, mal zwischendurch Urlaub zu nehmen, so, das von so Themen halte ich einfach gar nichts.
Für mich ist es schon wieder so ein krasses Augenhöhenthema. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück zum Arbeitsvertrag. Am besten haben wir noch Werte, die sagen, wir respektieren alle Individualitäten und jeder kann sein, wie er will. Und dann steht im Arbeitsvertrag, der Mitarbeitende fühlt euch alle mitgemeint. Ich finde, dass du einen total fantastischen Lifehack. Ich habe unsere Arbeitsverträge in die direkte Ansprache umgeschrieben. Also du wirst eingestellt zum und alles durchdekliniert mit Mitarbeitenden, die arbeitende Person oder was auch immer. Ich glaube, Annika, für dich ist es so selbstverständlich wahrscheinlich, aber auch die Augenhöhe in der Kommunikation im Arbeitsvertrag. Also natürlich kann ich reinschreiben, der 616er des BGB ist ausgeschlossen. Was heißt das denn konkret? Und das sehe ich sehr oft in Arbeitsverträgen, dass dann irgendwelche Schmankerl drin sind, die du gar nicht erkennen kannst als Mitarbeitender. Dann fragst du nach und dann sagt die Personalbetreuung, ja, ja, das wird nicht gelebt, wir müssen das nur reinschreiben, in Klammern, wenn wir uns streiten oder wie. Und da ist für mich immer der erste Schritt HR versus People and Culture. Wenn wir People and Culture machen und auf Augenhöhe sind, dann haben wir Verträge, wo beide wissen, was sie unterschreiben und nicht dann rausfinden, dass er 616er heißt. Ach so, dein Kind ist krank. Schade.
Ja, wichtiger Punkt.
Ganz kurz, bevor wir den Aufschrei kriegen. Ich weiß, dass man trotzdem Kind krank über die Krankenkasse beantragen kann. Not the point.
Ja, aber wichtiger Punkt. Also gerade irgendwie die Themen Transparenz und Vertrauen. Ich meine, das ist das erste Schriftstück im Zweifel, was der Mitarbeiter, werden der Mitarbeiter von uns bekommen. Und man unterschreibt das wahrscheinlich für die nächsten Jahre geplant. Und also auch wenn es ein beidseitiger Vertrag ist, der Mitarbeiter muss ja erstmal hinnehmen, was er bekommt. Der hat nicht viel Möglichkeit daran, was zu drehen und zu ändern. Klar, die Anfragen bekommt man, glaube ich, auch oft im HR, dass Mitarbeiter sagen, mit folgendem Passus bin ich nicht so ganz happy. Können wir den vielleicht rausstreichen? Im Zweifel geht es nicht. Wenn du in Konzern, in großen Firmen arbeitest, dann sind das Standardverträge. Und dann liegt es, glaube ich, beim Personaler daran, das gut zu verargumentieren und das Vertrauen zu schaffen, dass das nichts ist, wo der Mitarbeiter Gefahr läuft, wenn er das unterschreibt und sich nicht mit unwohl fühlen sollte.
Wo wir gerade beim Thema Onboarding so halb sind, was haltet ihr von diesen Pre-Start-Buddies? Wisst ihr, was ich meine? Dass Leute schon einen Buddy kriegen, bevor sie überhaupt angefangen haben und dann Kommunikation, Interaktion passiert. Wie fühlt ihr euch dazu?
Also, wir sind gerade bei Kühne dabei, uns Gedanken zu machen über das ganze Onboarding und auch Pre-Onboarding. Ein Thema, was nicht zu unterschätzen ist. Kommt, glaube ich, auch nochmal darauf an, welchen Mitarbeiterkreis man anspricht. Also ich glaube, dass es Onboarding-Gruppen gibt, wo es ganz besonders wichtig ist, wie eine Adela, die Kontakt hatte mit Mitarbeitern, die aus dem Ausland kommen, ihr ganzes Hab und Gut quasi mitnehmen, ihre Familie im Zweifel mitnehmen oder auch zurücklassen, die nochmal ganz anders abgeholt werden müssen und sich auch gut fühlen müssen. Und da ist dann nicht reicht, einen Vertrag aufzusetzen und zu sagen, wir sehen uns am 1.11., sei bitte um 9 Uhr da und gut ist. Was wir machen und was ich unheimlich wichtig finde und wo ich auch das Gefühl habe, dass Mitarbeiter das dankend annehmen und auch oft danach fragen, ist sowas wie ein Culture Booklet. Also, dass Mitarbeiter vorher schon dazu abgeholt werden, wie ist denn eigentlich der Dresscode bei uns oder was bieten wir denn eigentlich so noch on top an? Wie läuft denn eigentlich deine Einarbeitung in den ersten Tagen und Wochen? Also, dass man die Mitarbeiter vorher vor allem zu Kultur und Werten abholt. Was ich persönlich super schön fand, ich wurde vorher eingeladen zu einem gemeinsamen Mittagessen, dass man das Gefühl hat, ich lerne mein Team besser kennen. Mein Chef hat mir eine Postkarte geschickt, hat gesagt, 2 Wochen vorher, ich freue mich auf den Start. Das macht schon sehr viel aus. Man sieht ja immer meistens mit einem Lachen und mit einem weinenden Auge dem neuen Arbeitgeber entgegen. Und wenn dann positive Zeichen kommen, wie ein, wir freuen uns, dass du bald startest und man wird gesehen und schon vorher gewertschätzt, dann ist das ein tolles Zeichen und, glaube ich, macht viel mit einem Newbie.
Kann ich dir total zustimmen. Ich bin auch großer Fan von dem ganzen Thema Preboarding. Da allerdings würde ich auch sagen, in genau der Art und Weise, dass man sagt, man holt die Person emotional ab, man holt die Person kulturell ab, bindet die Person vielleicht in ein paar Entscheidungen ein, die gerade getroffen werden, die einen signifikanten Impact eben haben. Ich bin kein Fan davon, die Person vorher schon operativ ins Arbeiten einzubinden. Das kann man irgendwie an Tag X machen, wenn die Person gestartet hat. Ich gebe euch ein Beispiel von meinem Start bei Statista. Der Vertrag für unser Employee Survey Tool ist ausgelaufen und wir mussten ein neues einführen. Und diese Entscheidung musste im März getroffen werden. Jetzt bin ich tatsächlich erst im Mai gestartet. Ich wäre absolut, glaube ich, sauer gewesen in der Position, hätte mir jetzt jemand ein Tool irgendwie rein entschieden, ohne mit mir vorher zu sprechen, das ich vielleicht überhaupt nicht gut finde und mit dem ich dann hätte noch mal ein Jahr weitermachen müssen. Das sind Themen, wo ich sage, ab einem gewissen Level, finde ich, sollte man sich auch auf solchen Themen schon als Führungskraft mit der Person auseinandersetzen. Das allerdings nach vorheriger Absprache. Ich glaube, es gibt auch Leute, die fänden das total kacke, einbezogen zu werden. Mir ist sowas einfach total wichtig.
Ich werde ganz aufgeregt hier. Ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn Leute, bevor sie angefangen haben zu arbeiten, tausende von E-Mails zu irgendwelchen Themen kriegen und kannst du da mal entscheiden und da deine Meinung reinsagen. Und ja, CHRO, Statista, fair. Ich finde immer, wehret den Anfängen, weil das suppt dann eben durch. Also gut, du bist jetzt HR, ich hoffe, da passiert es bei dir nicht. So, aber was passiert denn? Du stellst den neuen Marketingchef ein, hast den schon 3 Monate vorher, hat der 1000 Sachen gemacht, hat de facto schon gearbeitet, hat wahrscheinlich seinen alten Job noch gemacht. Der will das dann von seinen Leuten im schlimmsten Fall auch. Und dann kaskadiert sich das in die Kultur. Und da ist für mich auch wieder ein Betreuungsthema. Ich würde immer sehr hart sagen, gerade so bis Teamlead-Level, bitte tu's nicht. Und auch wenn du sagst, ja, frag vorher, ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde zu sagen, ich finde es eine doofe Idee und eigentlich würde ich lieber meinen Urlaub machen, lieber zukünftiger Arbeitgeber. Ich bin da immer vorsichtig und bin als HR auch auf der Seite der Mitarbeitenden und sage, solange die Leute hier kein Geld verdienen, müssen die hier nicht arbeiten. Ich bin sogar so weit, ich bin nicht mal Freund von diesem Pre-Onboarding, verstehe aber für Relocation und Berufsanfänger, tolle Sache, aber auch immer auf freiwilligen Basis. Also ich bin jemand, ich möchte da anfangen, wenn ich da anfange.
Super spannend. Ich glaube, hätte es bei mir vor meinem Start so gar keine Kommunikation gegeben und ich wäre nicht schon mit bei Dinnern und mal mein Team kennenlernen und diesen ganzen Themen. Mich hätte das super irritiert. Also ich hätte echt ein Fragezeichen gehabt. Freuen die sich überhaupt, dass ich komme? Und wäre gerade bei so Entscheidungsthemen, wäre ich, glaube ich, an die Decke gegangen.
Ja, aber du bist ja auch Chef. Aber ich rede ja davon, es hören ja nicht nur Leute zu, die jetzt gerade neue Geschäftsführungen anstellen. Aber ich finde, als Regelung, vielleicht können wir ja ein Gehaltslevel machen oder ein Joblevel. Ich finde es nicht okay, wenn der Social Media Manager in 3 Monaten anfängt und man ihm schon Sachen rüberwirft und sagt, kannst du da mal drüber gucken und guck doch mal hier und vielleicht kannst du da mal deine Einschätzung geben.
Das finde ich ja auch, so Sachen rüberwerfen, vor dem Start ins operative Arbeiten geschmissen zu werden, finde ich auch einfach, gehört sich an der Stelle nicht. Es sei denn, die Person bittet explizit rum und sagt, da möchte ich aber gerne mal reingucken, weil ich bin diejenige, die damit dann das nächste Jahr leben muss, wenn ihr diese Entscheidung trefft. Mit diesem operativen Thema Dinge rüberwerfen, bin ich bei dir.
Ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ich fand gut, was die Daphne gesagt hat, dass es natürlich Gruppen gibt, die, ich glaube, das sehr dankbar aufnehmen. Also gerade so erster Job, super aufgeregt, habe ich das Booklet von der KPMG auswendig gelernt. Waren das irgendwie 2 dicke Bücher über die Entstehensgeschichte und die Gründer der KPMG? Yes. Würde ich heute dazu vielleicht auch sagen, Augenhöhe und Respekt mit der Zeit von anderen Leuten umgehen? Also musst du 400 Seiten Unternehmensgeschichte schicken oder schickst du ein tolles Booklet? Aber Daphne, sag doch mal, was schickt ihr denn da mit? Vielleicht einmal für die HR-Ungeschminkt-Community, was da so rein muss und Best Practice?
Ich glaube, das Wichtigste, was wir den Mitarbeitern dann schon mitgeben für ihren Start bei uns, sind unsere Werte, Kultur und Werte, die vor 2-3 Jahren aufgestellt wurden in einem neuen Projekt, intern mit einem ausgewählten Mitarbeiterkreis, also gar nicht nur aus HR getrieben, was ich sehr positiv finde. Es wurde eine Gruppe zusammengestellt, die quasi erarbeitet haben, was ist uns eigentlich wichtig, wenn wir auch irgendwann in das Thema Probezeit-Feedback gehen oder in unseren jährlichen Leistungscheck und unsere Mitarbeiter beurteilen wollen, an welchen Kriterien wollen wir das festmachen. Und diese Kriterien wurden zusammen entwickelt.
Love it.
Diese Kriterien hängen bei uns an Türen aus, die gibt es am ersten Tag auf einem kleinen Posteraufsteller. Also das ist sehr präsent bei uns und das wird sehr früh auch mitgegeben. Was erwarten wir eigentlich? Beispielsweise das Thema offene Kommunikation und Wertschätzung ist ein großes Thema. Es geht nicht nur darum, wie du fachlich ablieferst, sondern mindestens genauso wichtig ist, welchen Menschen stellen wir ein fürs Team und fürs Unternehmen. Und das kommunizieren wir sehr, sehr früh und spreaden damit ja auch eigentlich eine Erwartungshaltung an den Mitarbeiter. Und das ist was Schönes.
Wir sollten, liebe Annika, vielleicht auch ein Trinkspiel diese Staffel machen, immer wenn Konsistenz und Werte ans Thema kommen, weil es zeigt sich auch hier wieder, ich finde es so toll, Daphne, dass du das sagst, dieses wie arbeiten wir zusammen, das muss auch im Performance-Management-System verankert sein, das muss in den Erwartungen sein, es muss sichtbar sein. Wir werden dazu noch eine Folge machen, die Annika und ich diskutieren gerade noch, in welche Staffel sie kommt. Aber das heißt, aus der Betreuung, ich würde mitnehmen als HR ungeschminkt Takeaway, der Arbeitsvertrag ist das erste Dokument, was man offiziell vom Unternehmen hat. Das heißt, überlegt euch da einmal, passt es zu meinen Werten und meiner Kultur? Also rede ich viel über Augenhöhe und Unkompliziertheit und habe einen Arbeitsvertrag aus dem 18. Jahrhundert. Das ganze Thema Onboarding ist ein Riesenthema. Auch das muss zur Kultur passen und zu unterschiedlichen Gruppen und Menschen. Falls ihr mich mal einstellt, schreibt mir nicht vorher. Falls ihr die Annika einstellt, immer gerne. Ich würde jetzt nicht auf das Thema Dokumente eingehen. Also wir sprechen jetzt nicht darüber, wie macht man Arbeitsbescheinigungen. Vielleicht da nur ganz kurz, wenn ihr People und Culture seid, seid proaktiv, macht die zeitnah. Vielleicht gebt den Leuten auch Tipps. Also gerade wenn wir das Thema haben, Relocation. Ich habe bei Mitarbeitenden aus dem Ausland immer schon proaktiv so einen Zettel mitgeschickt, dass der bei uns eingestellt ist und keinen Vorarbeitgeber in Deutschland hat und keine Mietschuldenbescheinigung mitbringen kann. Das Thema, glaube ich, ist klar und es wird ja auch eine eigene Staffel dazu geben. Aber wie seht ihr denn das ganze Thema Proaktivität mit den Mitarbeitenden, wenn man Probleme hat, wenn was nicht so läuft? Liegt das bei der Betreuung aus eurer Perspektive? Müssten wir da was machen? Wie ist es bei euch im Unternehmen?
Ganz wichtigen Punkt finde ich, genauso wie wenn wir über das Offboarding sprechen, dass wir den Mitarbeiter nicht verlieren, ist auch während seiner Zeit bei uns. Also wichtig für mich ist auch nach dem Start zu fragen, 3 Monate später, 6 Monate später, wie war das Onboarding? Und da auch proaktiv zu sein. Ich glaube, der Mitarbeiter hat vor allem in seinen ersten Wochen und Monaten viel neue Eindrücke, die er verarbeiten muss. Er muss fachlich reinkommen, er muss das Unternehmen kennenlernen. Und auch da finde ich, dass HR eine wichtige Rolle spielt. Ob das der Recruiting Manager, der Hiring Manager oder ein festgelegter Buddy aus dem HR oder der Admin, der zugeteilt ist für den Bereich übernimmt, ist, glaube ich, weniger relevant. Aber ich weiß beispielsweise, dass wir bei About You damals regelmäßige Calls hatten nach Start. Also so ein 3-Monats-Lunch, hey, wie war eigentlich dein Onboarding? Gibt es vielleicht auch nochmal Feedback, was wir ins HR-Team mitnehmen können, weil so viele Menschen daran beteiligt sind? Wie hast du das Onboarding durch uns eigentlich wahrgenommen? Aber auch im Fachbereich, passen deine Erwartungshaltung, die du an die Stelle hast, die wir dir ja im Recruiting mitgegeben haben, passt das auch zusammen? Passt das mit der Stellenbeschreibung zusammen? Oder sagst du irgendwie nach 3 Monaten, ich merke gerade, dass das gar nicht zu mir passt? Und bevor wir dich verlieren, nutzen wir proaktiv die Möglichkeit, da auch über Expectation Management auch vom neuen Mitarbeiter zu sprechen. Also auch oft schon erlebt, dass die Tätigkeitsbeschreibung gar nicht großartig zu dem passt, wie die Position dann letztendlich ausgelebt wird im Unternehmen. Und ich glaube, dass wir da eine wichtige Rolle übernehmen.
Wir hatten es in der Sichtbarkeitsfolge für HR schon besprochen, Annika. Da ist für mich wieder die Möglichkeit von HR, eine krasse Sichtbarkeit zu erlangen und wirklich wertschöpfend unterwegs zu sein. Weil ich kann natürlich sagen, es meldet sich schon jemand, wenn ihm was nicht passt. Und am besten vielleicht gar nicht bei mir, sondern beim Chef. Ich schreibe nur die Beschwerde. Oder wir sagen, hey, meldet euch, wenn was ist. Sehr proaktiv. Aber was ich eigentlich immer am schönsten finde, und das habt ihr ja auch gerade gesagt, einfach so ein Check-in nach 3 Monaten. Hey, wie ist es denn? Und hey, ich bin übrigens deine HR, wenn was ist, ne? Was wir damals auch eingeführt haben, was ich ganz toll fand, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich, dass Leute einmal im Jahr mit HR reden und haben dann einen Reminder einmal im Jahr reingestellt. Full Disclosure und HR ungeschminkt. Wir haben dann nach einem halben Jahr in den Reminder reingeschrieben, wenn du möchtest. Weil ähnlich wie mit dem Pre-Buddy-Onboarding, es gab einfach Leute, die haben gesagt, ich habe keine Lust, einmal im Jahr mit euch zu reden. Ich melde mich, wenn was ist. Und ich finde, das muss man auch respektieren. Und wir haben natürlich auch Leute gehabt, die öfter als einmal im Jahr was zu erzählen hatten. Aber das ist auch okay. Ich denke immer, mir ist lieber, die Leute kommen zu HR vertrauensvoll, statt dass du dann die Scherben aufkehren musst.
Richtig. Und nichts mitbekommen hast.
Weil wer kehrt die Scherben auf? Wir.
Richtig. Und dann kann es in so einem Offboarding-Gespräch ganz knülle kommen, wenn man nicht weiß, was vorher passiert ist und im Zweifel noch nicht davon gehört hat und dann versuchen muss, die Tränen zu trocknen und denjenigen noch so positiv wie möglich aus dem Unternehmen gehen zu lassen, dann kann es sehr undankbar werden. Da hast du völlig recht. Welches Thema wir gerade darüber hinaus noch diskutieren, ist eine fachliche Betreuung für Minimum das erste Jahr nach Start. Dass man beispielsweise sagt, eine Führungskraft XY startet, ich möchte denjenigen gar nicht zuballern am Anfang mit Informationen, die erst in einem Dreivierteljahr relevant werden. Also wenn es um Personalkostenplanung geht oder Mitarbeiterfeedbacks, die jährlichen und wie lege ich neue Gehälter im Zweifel fest und so weiter, damit überfordern wir einen Mitarbeiter nicht direkt zu Start. Der kriegt Basic-Infos, wollen ihn aber dann langfristig betreuen, auch aus HR-Perspektive und dann vorher schon fachliche Calls planen, wann sie dann für die Führungskraft oder für den Mitarbeiter in einer Spezialistenrolle, wie auch immer, relevant werden. Also, dass man auch da das Gefühl hat, ich werde auch fachlich langfristig betreut.
Das ist aber eine tolle Idee. I like it a lot. Ich hatte immer so ein Führungskräfte-Onboarding-Dokument noch geschrieben, wo diese Themen auch waren. Du hast aber schon ganz natural den Übergang gemacht, ganz natürlich zum Offboarding. Und den Tränen trocknen. Habt ihr ein Best Practice? Wie mache ich denn Offboarding so, dass es nicht sich anfühlt wie im Hotel, wo ich am Anfang auf Samthemden getragen werde und beim Auschecken aber meinen Koffer völlig alleine über den Rasen zerre?
Auch da wieder das schöne Thema Augenhöhe. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Wisst ihr was, wenn jetzt ein Mitarbeitender sich absolut scheiße verhalten hat, ja, dann finde ich, ist das eine Sache. Dann hat man immer noch aber einen neutralen, guten, ordentlichen Prozess sicherzustellen. Ich finde aber gerade, wenn langjährige Mitarbeitende das Unternehmen verlassen und das halt häufig im gemeinsamen Einverständnis nichts vorgefallen ist, dann finde ich, ist das Offboarding so eine Art Kirsche auf der Sahnetorte, dass das halt eben ordentlich läuft. Und das kann ganz, ganz viel verbrannte Erde, finde ich, hinterlassen. Und das, finde ich, fängt schon dabei an, zuhören, warum geht die Person eigentlich, bis hin zu Fragen beantworten. Gerade wenn Mitarbeitende ganz, ganz viele Jahre im Unternehmen gewesen sind, dann gibt's so viele Fragen, die sich auftun, weiß ich nicht. Seien es so simple Themen, wie jemand möchte gerne die Hardware, die man über die letzten x Jahre privat genutzt hat, irgendwie mitnehmen, Handy. Man hat irgendwie sonstige Fragen zum Austritt, noch zur Payroll, zur irgendwie Versteuerung von Abfindungen, von sonst was. Also da gibt's ja ganz, ganz viele Fragen. Die tun sich nur auf, wenn man das Unternehmen verlässt. Und für Herr Erler tun sie sich aber jeden Monat auf, weil Herr Erler eben jeden Monat Austritte abwickeln. Und ich finde da halt, Partner, Partnerin zu sein für den Mitarbeitenden und das einfach ordentlich und auf Augenhöhe abzuwickeln. Das ist für mich absolut wichtig im Offboarding.
Unabhängig davon, was vorher vorgefallen ist, warum der Mitarbeiter letztendlich das Unternehmen verlässt, ist es für HR immer ein Win, mit der Person zu sprechen. Ich glaube, das Timing ist ein wichtiges. Also wann fange ich die Person ab? Ist es am letzten Arbeitstag oder vielleicht auch doch schon einen Monat vorher, wenn ich schon über die Kündigung Bescheid weiß? Was, glaube ich, sehr wichtig ist, einmal den Mitarbeiter sprechen zu lassen. Also klar, jedes Offboarding-Gespräch hat seine bestimmte Struktur mit wahrscheinlich Standardfragen, damit man sie auch letztendlich auswerten kann. Also wenn es um Fragen geht wie viel Gehalt bekomme ich in meinem neuen Job oder wie zufrieden war ich?
Was, Daphne?
Ja.
Das ist ja wild. Mm. Auf die, Entschuldigung, bitte erzähl gleich alles weiter, aber oh mein Gott, auf die Idee wäre ich ja nie gekommen, das zu fragen. Das ist ja super smart. Und dann schreibst du am besten noch, wie viel kriegst du im neuen Job, in Klammern, denk an deine Kollegen, die werden dir danken, wenn wir die hochziehen.
Ja, wichtige Informationen, auch wenn es darum geht, den neuen Arbeitgeber abzufragen. Natürlich alles auf freiwilliger Basis, ist ganz verständlich. Aber zu schauen, was sind denn so unsere Mitkonkurrenten, die offensichtlich irgendwas ganz gut machen und die Leute zu sich gewinnen. Also da muss es ja Faktoren geben, die man sich angucken könnte und gegebenenfalls davon profitieren könnte. Da ist es, glaube ich, wichtig, nicht die Rolle des Arbeitgebers einzunehmen und vielleicht der Good Cop zu sein, zu sagen, alles, was wir hier besprechen, bleibt vertraulich. Außer du hast bestimmte Themen, wo du möchtest, dass ich sie nochmal mitnehme. Sonst ist es dein Raum, nochmal deine Zeit Revue passieren zu lassen und alles frei auszusprechen, was du aussprechen müsstest. Und im meisten Fall wird eigentlich alles, was HR im Fragenkatalog schon vorbereitet hat, natürlich beantwortet. Und die Fragen, die dann noch offen sind, die kann man dann am Ende organisatorisch durchgehen. Dass man sagt, gut, ich habe rausgehört, der neue Job ist so lukrativ für dich, den konntest du nicht ausschlagen. Kannst du da ungefähr einen prozentualen Richtwert hinterhängen, wie viel das dann mehr ist zum alten Job? Das dient uns dazu, dass wir jährlich uns das anschauen, gucken, was sind irgendwie die Gründe, warum Mitarbeiter sich wegbewerben oder wegwechseln, weil es uns zum besseren Arbeitgeber machen soll.
Und das denk an deine Kollegen.
Richtig, für das nächste Benchmarking.
Also, ja, ich gebe euch recht, ich würde gerne noch einen Moment früher einsteigen, als Annika gesagt hat, wenn der sich scheiße verhalten hat. Ich rede nicht von Leuten, die den goldenen Löffel klauen. Aber das ist ein Arbeitsverhältnis. Wir haben vorher geklärt, dass du 3 Monate vorher, 6 Monate vorher oder 1 Monat vorher Bescheid sagst, wenn du gehst. Ich erlebe leider so oft, dass Führungskräfte ihre Leute ghosten, wenn die kündigen, dass sie das persönlich nehmen, dass Geschäftsführer das persönlich nehmen, dass das HR persönlich nimmt, dann macht andere Kündigungsfristen. Aber wir haben doch diesen Arbeitsvertrag und wir haben uns doch geeinigt, ich darf dir 3 Monate vorher Bescheid sagen, wenn ich gehe. Und das bedeutet nicht, dass ich dich nicht mehr lieb habe und dass du nicht mehr meine Freundin bist, sondern wir haben hier eine Geschäftsbeziehung und ich suche mir jetzt einen neuen Job. Und natürlich gibt es Fälle, wo man genauer hingucken muss und sagt, hey, ist es schade, dass wir die Person verloren haben und woran liegt das und hätten wir was ändern können? Aber ich finde es manchmal so unangenehm, in was für schlechte Gewissen Leute reingequatscht werden, weil die es wagen, nach 5 Jahren mal einen neuen Karriereschritt zu gehen oder sich mal was Neues anzugucken. Das ist für mich so eine Red Flag, dass ich schon überlegt habe, das nächste Mal, wenn ich wo anfange, zu sagen, kann ich mal mit jemandem reden, der ausgetreten ist? Weil warum hast du denn nicht mehr ein gutes Verhältnis zu den Leuten, wo du ausgetreten bist? Ich bin auf niemanden persönlich sauer, der gekündigt hat aus meinem Team.
Wie du merkst, ich bin schon ganz aufgeregt im Hintergrund, ja, wenn ich das höre. Mich macht sowas auch sauer. Das ist hochgradig unprofessionell, da dann schlechtes Gewissen an der Stelle zu machen. Mich macht sowas richtig, richtig, richtig fuchsig. Man ist in einer Geschäftsbeziehung. Man hat keine Ehe mit der Person. Man lässt
sich
nicht
scheiden. Und auch da darf ich mich scheiden lassen.
Ja, total. Aber ne, dass das so ein bisschen emotionaler, persönlicher ist, hoffe ich doch jetzt, dass das bei so einer Scheidung, dass da so ein anderes Commitment ist dann zwischen Eheleuten als zwischen dem Job. Aber was ich damit sagen will, ich möchte das gerne noch erweitern, wenn ich mit einer Führungskraft von mir oder mit einem Mitarbeitenden von mir, die Person, die ich geschätzt habe, mit der ich gerne zusammengearbeitet habe, und die Person verlässt dann das Unternehmen und arbeitet nicht mehr mit mir zusammen. Wenn ich diese Person richtig geschätzt habe, dann sehe ich mich auch, wenn es gewünscht ist, danach noch als eine Art Mentor, Mentorin, Führungskraft, halte mit den Leuten Kontakt und finde es einfach total wichtig, weiter zur Seite zu stehen und zu hören, hey, wie läuft's denn bei dir und wie geht's weiter? Möchtest du irgendwie einen Ratschlag? Bist du irgendwo unhappy? Also einfach, dass man diesen Draht hält und das auch ohne, ich sag mal, direkten Eigennutzen daraus zu haben. Natürlich würde ich dann die Person, wenn ich eine entsprechende offene Stelle im Unternehmen habe, natürlich würde ich die Person dann dafür kontaktieren und sagen so, hey, wäre das nicht spannend für dich?
Boomerang Hiring.
Ich bin mit jedem Mitarbeitenden von mir, ich glaube, du kannst es sogar bestätigen, Daphne,
ich wollte gerade sagen,
wirklich so eng geschätzt habe, immer in Kontakt geblieben. Einfach gehört, was bei der Person los ist und natürlich nicht, wenn die Person keinen Bock drauf hat. Ne? Ich bin jetzt kein cringer Stalker, der dann den alten
Hallo, die alte Chefin nochmal.
Nee, aber es war halt auch immer so in den Fällen, die ich nenne, im Beidseitigen, so dass man sagt, so ich glaube, sonst wäre Daphne ja jetzt auch heute nicht hier im Podcast.
Ich würde sogar noch eins weiter gehen und sagen, ich habe Leute in meiner, die haben unter mir gelernt und die sind dann Head of Recruiting geworden oder VP People in einem anderen Unternehmen. Mich hat das richtig stolz gemacht. Also die haben das ja auch hingekriegt, oh, weil ja, die das bei mir, die sind ja unter mir gewachsen. Das vielleicht nur einmal aus der Chefrolle. Ja. Ich habe das übrigens auch immer in meinem Führungskräfte-Leitfaden, von dem ich eben gesprochen habe, habe ich ein eigenes Kapitel dazu, in dem wirklich steht, wenn Leute kündigen, sind das weiterhin vollwertige Mitarbeitende in diesem Unternehmen. Das heißt, die werden zu den Team-Meetings eingeladen, die werden auf die Feiern eingeladen. Was wir damals bei Flaconi gemacht haben, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, wir hatten ein Sommerfest immer, wo wir Ehemalige eingeladen haben. Ich weiß, ob es heute noch so ist. Ich war nicht eingeladen auf ein Sommerfest. Also entweder bin ich es nicht.
Frau Mauer ist jetzt Persona non grata. Ich finde, dieses Thema Stolz trifft's total. Also die Tatsache, dass du, wenn ehemalige Mitarbeitende von dir, ich nenne jetzt ein Beispiel, Grüße gehen raus an Annalena, die auch schon bei uns im Podcast einen Gastauftritt hatte. Annalena habe ich eine ganze Weile sehr, sehr eng bei Accenture zusammengearbeitet. Und als ich gehört habe, dass Annalena sich dafür entscheidet, eine HR-Leitungsfunktion anzunehmen, ich habe mich derartig gefreut. Ich habe mich gefreut, dass sie mich angerufen hat, um mit mir diesen Schritt zu spiegeln. Ich habe mich gefreut, dass sie diesen Schritt geht. Ich war einfach richtig happy, wo ich so sage, was für eine coole Entwicklung von einer Kollegin, die mal lange in der Beratung hast du ja nicht diese klassischen Reporting-Strukturen, bei mir im Team gearbeitet hat. Wie schön so. Und wie kann ich denn bitte als ehemalige Führungskraft auf meinen ehemaligen Mitarbeitenden neidisch sein, weil ein cooler Job halt irgendwie ansteht? Ich finde, das hat ein wow, krass, herzlichen Glückwunsch, richtig nice.
Dieses ganze Thema Führungsverhalten und wie gehen Vorgesetzte damit um, ist für mich auf der einen Seite ein Kulturthema, ist aber auch da wieder für mich ein sehr hartes Betreuungsthema, weil wenn ich das mitgekriegt habe als Head of HR, ich bin da reingegangen. Ich bin zu den Vorgesetzten gegangen, ich habe sehr freundlich nochmal darauf hingewiesen, wie wir miteinander umgehen, dass das natürlich nicht geht. Was haltet ihr ganz kurz, wir werden das wahrscheinlich auch noch länger besprechen, wenn ihr jemand kündigt, sofortige Freistellung, ja, nein?
Kommt total auf den Fall an.
Wirklich?
Ja, ganz ehrlich, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Wenn jemand, sowas kann ja auch ab einem gewissen Level in manchen Funktionen Compliance-Risiko einfach haben. Beispielsweise jemand arbeitet bei dir im Einkauf und geht zum direkten Wettbewerber und du hast gerade die Saisonplanung fürs nächste Jahr, wo ich dann im Zweifel sagen würde, pass mal auf, das geht nicht, dass die Person dann weiter da arbeitet. Das bedeutet aber nicht, oh, du gehst zum Wettbewerb, das geht ja gar nicht, Freistellung, sondern das gehört zu erklären und zu sagen, hey, wir haben da ein Compliance-Thema. Das bedeutet, wir müssen dir die Zugänge sperren und du bist ab jetzt quasi freigestellt. Wir würden uns freuen, wenn du noch ans
Annika,
Handy gehst.
Ich meine, gut, dass du sagst, ich meinte die Perspektive, der Arbeitgeber kündigt jemanden.
Ah, ich dachte, du meinst, der Arbeitnehmer kündigt.
Ja, ich habe es gerade gemerkt.
Sofortige Freistellung.
Ja. Immer, oder? Finde ich. Deswegen war ich gerade so überrascht. Immer. Für mich auch eine Red Flag im Unternehmen. Entweder brauchst du mich oder nicht.
Ich hatte schon Diskussionen mit Menschen, die dann auch sagen, ja, aber die Person kann dann ja noch irgendwie bis zum Ende der Zeit arbeiten, wo ich mir sage, natürlich nicht. Die Person sollte vielleicht eine Übergabe machen, so eine kurze Übergabe, damit nichts runterfällt und danach.
Wenn denn überhaupt.
Ist es dann aber auch gegessen. Und ich selber muss aber auch sagen, auch auf Arbeitnehmerseite bin ich kein Fan davon, wenn Menschen sich dazu entscheiden zu gehen und man hat die Möglichkeit, diese Person vorher rauszulassen und die Person wünscht sich das. Wieso denn nicht? Also wieso soll man dann noch irgendwie an dieser Person weiter dranhängen und ihr irgendwie einen früheren Neustart halt irgendwie verbieten? Wie gesagt, es gibt auch Fälle, Senior-Führungskräfte mit 6 Monaten
dann.
Kündigungsfrist, genau, wo man halt sagt, da muss eine gewisse Übergabe sichergestellt sein und vielleicht dauert die halt auch nicht nur 4 Wochen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen länger. Und auch da, finde ich, gehört das beidseitig halt eben zum ordentlichen Miteinander zu sagen, wir bringen auch nach der Kündigung diese Zeit gemeinsam halt irgendwie hin. Wenn es aber möglich ist und die Person sagt, pass mal auf, ich würde eigentlich gerne lieber eher in meinen neuen Job starten, warum denn nicht?
Ich hatte eine ganz tolle Sache jetzt gehört von einem befreundeten Unternehmen, weil es genau um diesen Case ging, ich möchte früher, und das Unternehmen hatte Sorgen, und zwar haben die es so gemacht, du machst die Übergabe, machst 2 Wochen Urlaub und dann guckt das Team, ob in diesen 2 Wochen was unsicher ist. also ob irgendwas aufgekommen ist. Du kommst nach den 2 Wochen rein, bist nochmal eine Woche da und wenn dann alle Seiten sagen, hey, es ist alles gut übergeben, können alle völlig zufrieden gehen. Und für mich ein ganz klares, wenn du jemanden kündigst, dann stellst du den frei. Nicht nur, weil das sonst inhaltlich total lächerlich ist, weil entweder kündigst du jemanden oder nicht, sondern auch für den Rest des Unternehmens. Also überleg dir doch mal, da läuft jetzt jemand rum, 6 Wochen, 4 Wochen, 3 Monate, der gerade gekündigt wurde. Und es ist jetzt nicht der Fall, dass wir alle komplett gerade uns trennen wollten, sondern jemand wird gekündigt, ohne dass er es wollte. Und dann soll der da noch 3 Monate rumlaufen und allen erzählen, wie, also was denkt ihr denn, wie der auf die Stimmung des Unternehmens wirkt?
Richtig, viel zu hohes Risiko. Ja. Würde ich auch immer sofort dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, seinen Platz ordentlich zu räumen und im Zweifel sein Team zu verabschieden. Darüber hinaus ist Schluss. Es ist die andere Sache, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich habe jetzt irgendwie noch Projekt X offen, ich würde das gerne übergeben. Aber dann würde ich auch immer dafür sorgen, dass HR dabei ist. Also dass wir nicht Mitarbeiter mehr unkontrolliert in Gespräche oder ins Office reinlassen, nicht wissend, was daraus entstehen könnte. Weil das wieder aufzufangen, die Stimmung, ist, glaube ich, das größere Problem, als fachlich Themen aufzuarbeiten.
Wir werden im Exit-Management in der Folge sehr viel darüber reden. Aber ich möchte es jetzt hier nochmal sagen, das ist der beschissenste Tag für diesen Menschen, mindestens in diesem Monat. Also der kommt ins Büro oder sie wissen nichts. Auf einmal ist da eine finanzielle Unsicherheit. Das ist ein emotionaler Faktor, wenn man gekündigt wird. Das passiert ja einfach viel, viel weniger regelmäßig als in der anderen Richtung. Das hat einen psychologischen Impact. Und das nicht wertzuschätzen und nicht anzuerkennen als Unternehmen, finde ich so unangenehm, dann kannst du dieses ganze People- und Culture-Gedöns auch lassen, weil das ist es, wo es wirklich an die Substanz geht. Und dann zu sagen, hey, wärst du so nett und würdest bitte noch die 15 Calls die nächsten 3 Wochen machen und dich nicht auf deine neue Jobsuche konzentrieren, vor allem wenn es so Kündigungen sind aus solchen, wir passen nicht zusammen, da hatte ich was anderes erwartet, Fällen. Ja, wie gesagt, es geht nicht um den goldenen Löffel. Und letztendlich finde ich, Daphne, du hattest es auch gesagt, dieses ganze Thema Beratung der Austritte. Was heißt es denn mit der Agentur für Arbeit? Was ist denn eine widerrufliche Freistellung? Was kann mir denn passieren? Was passiert denn mit meinem Urlaub? Auch da, finde ich, darfst du nicht auf der Arbeitgeberseite nur sein. Und ich finde insgesamt so Sachen wie Urlaub nicht auszahlen, die Leute da irgendwie reinquatschen in unwiderrufliche Freistellung, aber ob sie trotzdem bereit sind, sich den Call anzunehmen, I don't know.
Ja, total wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und auch da ist das richtige Fingerspitzengefühl gefragt, dass man sagt, nach so einer emotional schockierenden Nachricht und ein Mitarbeiter sitzt da vielleicht völlig aufgelöst und weint, dass ich dann nicht mehr jeden Paragraphen des Aufhebungsvertrages oder der Kündigung durchgehe, sondern dann auch sage, kommst du gut nach Hause, sonst melde du dich bei mir, wenn du bereit bist, dazu einen klareren Kopf hast als jetzt gerade. Und dann lass uns alle Fragen, die du hast, einmal durchgehen und alle Infos, die ich dir mitgeben kann, dass wir schon vorsorgen und sagen, alles rund um deine Bahncard, Profi-Ticket, Jobrad, whatever, so und so sieht's aus. Darüber musst du dir gerade keine Gedanken mehr machen. Die Infos nehmen wir dir ab und die schicken wir dir gebündelt zu. Hier ist deine Bescheinigung, damit du zum Arbeitsamt gehen kannst.
Aber bei beiden Kündigungen. Also ich finde, sowohl bei der gekündigten als Richtig. Auch der Eigenkündigung.
Ja. Aber auch darüber hinaus gibt es ja auch aus dem HR auch für diese Fälle bei Arbeitgeberkündigungen noch die Möglichkeit zu sagen, wir stellen dich frei und in der Zeit deiner Kündigungsfrist bieten wir dir noch den Service an, den externen zu schauen, dass du Bewerbertrainings machen kannst oder gemeinsam mit dir geschaut wird, wo der nächste Schritt hingehen könnte, weil wir dich wertschätzen. Aus welchem Grund auch immer hat es nicht gepasst oder man hat betriebliche Umstrukturierung vorgenommen. Das liegt nicht daran, dass du als Person schlecht gearbeitet hast, sondern es passt einfach nicht mehr mit uns zusammen, wie es in Beziehung sein kann. Und dass man auch darüber hinaus den Service bietet und sagt, schau mal hier, Ansprechpartner XY, da kannst du dir so und so viele Stunden buchen und die in Anspruch nehmen, damit du externe Unterstützung hast für deinen nächsten Step.
Was natürlich immer toll ist, ist, wenn im Kündigungsgespräch gesagt wird, uns ist wichtig, dass wir das auf Augenhöhe beenden und transparent, und dann siehst du irgendwelche Abfindungsangebote mit 0,25-Faktor. Und ja, beim Arbeitsgericht würdest du auch nichts anderes kriegen.
Und genau das ist die Sache, am Ende nochmal dieses Rumgelüge, ne? A, generell nicht cool. B, sind wir aktuell in einer Zeit, in der Informationen so leicht immer verfügbar sind, wo ich mir denke, was glaubt ihr denn, dass die Menschen in ihrer Bubble sitzen und sagen, oh ja, ich informiere mich nicht über irgendwie meinen Aufhebungsvertrag und mein Abfindungsangebot. So, sorry. Ich hatte mal eine Diskussion vor sehr, sehr langer Zeit mit jemandem darüber, wo ich so sage, ganz ehrlich, du erwartest von einer solchen Person, während er oder sie für dich arbeitet, im Business-Setting super genau Verträge für dich zu prüfen, auf dem Schirm zu haben und für dich durchzuverhandeln. Und da geht's nicht um das persönliche Geld der Person, sondern es geht um das der Firma. Jetzt geht's um das persönliche Geld, so, und es geht um die persönliche Zukunft der Person. Und jetzt beschwerst du dich, dass die Person irgendwie den Vertrag prüfen lässt, anwaltlich. So, das ist das gute Recht. Und es gibt auch immer wieder da Ausnahmen beim Exit-Management. Ich habe auch da irgendwie schon Anwälte erlebt, die irgendwie Vollkatastrophe derartig auf Krawall gebürstet waren, wo man sich denkt, ja, wirf noch 5 Rauchbomben mehr, so gefühlt, bringe ich auch nicht weiter. Aber ich habe es schon ganz häufig erlebt, dass wirklich auch Arbeitsrechtsanwälte dann sich das angeguckt haben und den Leuten gesagt haben, pass mal auf, du wirst da nicht über den Tisch gezogen, das ist irgendwie ein total faires Offer. Und die Leute dann zurückkommen und sagen, hey, das ist ja total fair, was ihr mir da angeboten habt. Und du sagst, ja, mir ist einfach wichtig, dass dir das vielleicht auch nochmal eine weitere Person sagt, die irgendwie neutral ist und gerade nicht Unternehmensinteressen vertritt.
Auch so Sätze wie, wenn du das jetzt unterschreibst. Ich habe den Leuten immer gesagt, nimm den Aufheber mit, lass dich beraten, wir können am Montag reden. Ich habe nichts zu verstecken, das ist ein fairer Aufheber. Ich weiß, was du für Faktoren bei Gericht kriegst, aber ihr Lieben, wir schweifen komplett in das Exit-Management ab und das, wann kommt das? Natürlich am Ende der Retention-Staffel. Aber wenn ich nochmal zusammenfassen darf für das Thema Exit-Management und die Personalbetreuung, auch hier wieder your time to shine. Das werden euch die Mitarbeitenden danken, wenn ihr denen helft, wenn ihr anerkennt, dass Leute auch nachdem sie gekündigt haben, weiter Menschen sind und weiter Mitarbeitende sind. Macht es zum einen, weil es die richtige Sache ist und auch einfach korrekt den Leuten gegenüber. Aber auch hier wieder, denkt doch ans Team. Die Leute sind doch alle vernetzt. Die reden doch mit ihren Teamkollegen. Die hören ja nicht auf, da zu arbeiten. Und wenn die dann sagen, hey, die Daphne, witzige Geschichte, hat mich jetzt einfach hart angelogen. Ich habe doch die Sperre von der Agentur für Arbeit gekriegt und irgendwie den Bonus habe ich auch nicht ausgezahlt gekriegt. Und meinen Resturlaub warte ich auch drauf. Ja, das erzählen die doch auch dem Rest im Team. Und das hat doch wieder einen Impact auf eure Kultur.
Aber also, Anjuli, in so einem Arbeitsvertrag, Achtung, Ironie, steht doch drin, dass man über so Sachen nicht sprechen darf. Das hat man doch am Anfang ausgeschlossen.
Jetzt sagt sie was zum Arbeitsvertrag, ne? Nur damit ihr mal versteht, wie das für mich ist. Ich versuche am Anfang der Folge über den Arbeitsvertrag zu reden. Und jetzt erzählt sie mir, dass es nicht legal ist, wenn da drin steht, dass man nicht über sein Gehalt reden darf. Ihr Lieben, wie wir neulich in der letzten Podcast-Folge schon gelernt haben, wir sind wie ein altes Ehepaar. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht.
Mir auch.
Mir auch.
Und Daphne, bevor Anjuli jetzt ins Abmoderieren kommt, ich möchte jetzt bitte noch eine Frage hier in der Öffentlichkeit stellen, damit da auch ein bisschen Druck hinterkommt. Habt ihr irgendwann bei Kühne mal sowas wie Family and Friends, dass ich zu Besuch kommen kann und mir mal die Produktion angucken kann? Ich liebe
Oder Daphne, frag die doch einfach, ob die uns sponsoren. Sie können uns auch in Gurken, Sie können Annika in Gurken bezahlen.
Fun Fact, ich habe zu Hause noch ein kleines Päckchen für Annika liegen. Oh. Mit natürlich dem Schlemmertopf, unbezahlte Werbung, aber auch mit unseren Stickern. A Gurke a day keeps the doctor away. Für mich die besten Sticker,
und
die
deal
es
with
gibt.
It.
Deal with it.
Gott, ich, ja. Liebe es. Ich liebe ja schlechte Wortspiele. Ich liebe ja auch die BSR.
Wenn ihr irgendwann mal Family und Friends habt, dann darf ich mitkommen, versprochen.
Auf jeden Fall. Du darfst mit mir in die Produktion und auch Gurken sortieren. Es ist ein schöner Teil meines Onboardings gewesen, da mit reingucken zu dürfen. Auch da ein Tipp noch von mir. Guckt euch immer an im produzierenden Gewerbe, was die Mitarbeiter eigentlich so machen.
Guckt euch das an und guckt euch immer auch an, wie werden die Mitarbeiter, die nicht im Headquarter sind, behandelt.
Richtig. Sehr wichtiger Punkt.
Auch da für mich ein Riesenteil. Wir werden ganz viel drüber reden, Personalbetreuung outside the headquarter oder outside the LinkedIn-Bubble. Aber auch das für mich ein ganz, ganz wichtiger Indikator für die Kultur. Werden alle wertschätzend behandelt? Und natürlich gibt es Unterschiede. Also natürlich hast du vielleicht unterschiedliche Weihnachtsfeiern oder unterschiedliche Bonusbedürfnisse, aber die Wertschätzung muss da sein. Ihr Lieben, für mich eine der schönsten Folgen, weil ich aber auch so gerne über Personalbetreuung rede. Mir ist wichtig für alle da draußen, die zugehört haben, nehmt mit, dass ihr die Personalbetreuung immer auf zwei Arten machen könnt. Ihr könnt das als administrativer Expert machen, ihr könnt das nach Prozessen machen und nach den Regeln. Oder ihr könnt einen Schritt weitergehen und sagen, wir wollen hier People and Culture sein, wir wollen ansprechbar sein für die Leute, wir wollen denen auch helfen und eben auch die Perspektive von denen einnehmen. Also was bedeutet denn, wenn jemand eine Bescheinigung braucht, muss der da 3 Wochen drauf warten oder versetze ich mich in die Lage von dem, dass der das vielleicht eben bei dem Kita-Gutschein abgeben muss? Wäre immer mein Tipp, sich die Employee Journey und die Betreuung einmal anzugucken mit, für wen mache ich das und wer hat davon Benefits? Und dann kommt ganz, ganz oft raus, dass viele Sachen gar nicht den Mitarbeitenden so viel bringen.
Ich glaube, in der 4. Staffel, auch guck mal, jetzt stelle ich noch eine Frage in der Öffentlichkeit, um da nochmal schön Druck hinterzugeben. Ich glaube, ehrlich gesagt,
Führungsverhalten ganz groß.
In der 4. Staffel werden wir sicherlich nochmal eine Folge mit Daphne machen zu ihren Spezialthemen, wie zum Beispiel Payroll, Prozessdigitalisierung. Kommst du noch in die 4. Staffel?
Darf.
Okay, sehr gut.
Für alle die sich fragen, was die ominöse 4. Staffel ist, Annika hat gewonnen und hat mir verboten, in der 2. Staffel detailliert über jeden Paragraph im Arbeitsvertrag zu reden und über jede Bescheinigung und über die ganzen Tipps und Tricks bei der Gehaltsabrechnung. Und deswegen wird es, wenn ihr das denn möchtet, Community, eine 4. Staffel geben zum Thema Prozesse und HR, wo wir wirklich darüber reden, was muss denn in so einem Aufhebungsvertrag drinstehen oder in so einem Arbeitsvertrag und was bedeutet der Paragraph 616 denn jetzt genau?
Weil darüber wird viel zu wenig gesprochen und deswegen finden wir, es sollte diese Staffel geben. Es wird gerade über gefühlt alles gesprochen, von Remote Work über, weiß ich nicht, Bonus, New Work, hybrides Arbeiten, also alles wichtige Themen. Aber wir sagen ja immer, die Basis muss einmal stimmen. Und wenn ihr auf einer soliden Basis, das ist, habt eure Prozesse, habt Operations im Griff, wenn ihr darauf aufbaut, leistet ihr viel wertschöpfendere HR-Arbeit. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, wir möchten dem ganzen Thema Operations, eben genau diesen wichtigen Basics, eine ganze Staffel widmen.
Ganz wichtiges Thema und in diesem Sinne auch liebe Grüße an meinen Chef, der immer predigt, get the basics right. Vorher brauchst du nicht über Spaßthemen sprechen, die wir Spaßthemen nennen, bevor die Basics nicht zu 100% stehen.
Mir ist das All-Hands-Meeting egal, wenn mein Gehalt nicht da ist.
Anjuli ist aber auch pingelig, ne?
Wenn ich nicht krankenversichert bin, musst du mir nicht mit dem Obstkorb kommen. True story. So, ihr Lieben, mir hat es furchtbar viel Spaß gemacht. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Daphne, vielen Dank für deine Zeit und die Insights. Und
danke, dass ich da sein durfte.
Annika, ich bin mir sicher, du kriegst noch ein Dankesschreiben vom Gründer von Kühne für die Gurken-Euphorie.
Ich könnte die inhalieren. Ich frühstücke sie teilweise. Guilty Confession.
Tut sie wirklich.
Sehr schön. Nächste Woche, passend zum Abschluss dieser Folge, reden wir über Compensation und warum das die Basics sind und wichtig sind. Und in der Folge danach über Anerkennung und Wertschätzung. Bis dahin, ihr Lieben, und einen schönen Tag. Und folgt uns auf LinkedIn oder schreibt uns info@hr-ungeschminkt.de. Habt eine tolle Woche und bis dahin.
Tschüss.
Bis bald.